Hallo, wir sind Gerda und Gerlinde, zwei Studentinnen der Soziologie an der Uni Wien. Und wir möchten euch gerne etwas über das bedingungslose Grundeinkommen im Zusammenhang mit Umweltpolitik und der Klimakrise erzählen. Ich beschäftige mich schon lange mit der Klimakrise oder eigentlich den Klimakrisen, denn es sind eigentlich multiple Krisen, die irgendwie ineinander verhakt sind, weil ich das eben für das Problem unserer Zeit halte. Und manchmal war es einfach so deprimierend, weil es nur Negation, Resignation oder irgendwelche dystopischen oder rückwärtsgewandten Narrative zur Bearbeitung gibt. Und da hat mir immer irgendwie eine optimistische Zukunftsalternative gefehlt. Und wie ich das erste Mal vom bedingungslosen Grundeinkommen gehört habe, hat mir das so gefallen, weil das einfach eine optimistische Perspektive für mich aufmacht. Wenn man darüber nachdenkt, wie sowas ausgestaltet sein könnte und irgendwie eine Zukunft mit mehr Freizeit, Gemeinschaft und demokratischer Teilhabe visioniert. Wie war das bei dir, Gerda?
Ja, auch mich hat das Thema Klima immer schon bewegt. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auch negative Folgen für viele Menschen spürbar. Und neue technologische Entwicklungen warfen Fragen auf, wie sich prognostizierter Fortschritt nicht nur kurzfristig, sondern à la longue auswirken würde. Ab dem Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts ging es um Themen wie Smog, saurer Regen und Waldsterben, aber auch um Atomkraft mit ihrer wichtigen Verbindung zur Friedensbewegung. Besonders in Europa und der sogenannten westlichen Welt formierten sich Proteste, anfangs meist von der Zerstörung des Lebensraums unmittelbar betroffener Menschen, die sich bald in großen Demonstrationen organisierten, um ihre Anliegen lautstark zum Ausdruck zu bringen. Auch in Österreich formierte sich damals Widerstand gegen geplante Projekte. So kam es 1978 nach der Volksabstimmung über die Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes Zwentendorf nach dem Motto Atomkraft, nein danke, zur Ablehnung von Atomkraft in Österreich. Nach der Besetzung der Hainburger Au 1985-86 entstand statt des geplanten Baues eines Laufwasserkraftwerks bei Hainburg der Nationalpark Donauauen. Schließlich wurde die erste österreichische Umweltpartei gegründet und zog nach der Nationalratswahl 1986 als die Grünen, die Grüne Alternative, Grüne, ins Parlament ein. Rückblickend darf ich sagen, dass ich miterleben durfte, wie Umwelt- und Klimaschutz durch Engagement und zum Glück meist friedlichen Widerstand zu politischer Willensbildung führten und zu gesetzlicher Umsetzung gelangen konnten. Heute erscheint mir die Situation anders. Schon anerkannte Probleme werden geleugnet oder kleingeredet. Sogar bereits gesetzlich umgesetzte Maßnahmen sollen rückgängig gemacht werden. Und obwohl sehr viel Umweltbewusstsein herrscht und es einzelne, sehr engagierte Gruppen, Akteurinnen und Akteure gibt, vermisse ich oft die nötige Aufmerksamkeit an wichtigen Entscheidungspunkten und die Bereitschaft, sich persönlich einzusetzen. Und genau hier sehe ich das bedingungslose Grundeinkommen als eine mögliche zeitgemäße Antwort auf die heute wichtigen Problemstellungen und die sich daraus ergebenden Herausforderungen. Gerlinde, vielleicht kannst du etwas zur aktuellen Situation sagen.
Ja, wie schon gesagt, halte ich eben den Klimawandel und die negativen Auswirkungen auf Menschen und andere Lebewesen für das Problem unserer Zeit. Mittlerweile sind die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels ja weltweit zu spüren und sind schon existenzbedrohend. Wir haben Extremwetterereignisse, Artensterben, Nahrungsmittelengpässe, Wasserknappheit, klimabedingte Migration. Das führt zu höheren Krankheitsraten und das nicht nur bei physischen Leiden, sondern auch bei psychischen Erkrankungen, die durch Belastungen und Traumata ausgelöst werden. Und nicht zuletzt gibt es höhere Sterberaten. All das kann man im Bericht des Weltklimarats von 2023 nachlesen. Darüber hinaus ist die Klimakrise auch eine soziale Krise, nicht nur eine ökologische, die bestehende Ungleichheiten verstärkt und auch neu erzeugt. Nicht alle Regionen sind im gleichen Maß betroffen und auch die Möglichkeiten der Anpassung an die Klimawandelauswirkungen sind ungleich verteilt. Nicht alle Menschen haben die Möglichkeit, sich vor den teils katastrophalen Folgen der Klimaänderung zu schützen. Manchen bleibt als letzter Ausweg nur die Migration. Die Ungerechtigkeit dabei ist, dass die vulnerabelsten Bevölkerungsgruppen bzw. die am stärksten betroffenen Länder oder Regionen meist diejenigen sind, die historisch gesehen am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben. Im Kampf gegen Klimawandel wird von politischer Seite viel auf Technologie gesetzt. Die soll die Wirtschaft klimafreundlich machen. Unser derzeitiges Wirtschaftsmodell ist auf Wachstum ausgerichtet, auch um die Finanzierung des Wohlfahrtsstaates zu garantieren. Das Bruttoinlandsprodukt, eine Maßzahl für Wirtschaftswachstum, ist eng mit den Treibhausgasemissionen gekoppelt. Das heißt, je mehr konsumiert wird, umso mehr wird produziert, umso mehr Treibhausgase entstehen. Bis heute zeigen alle Studien, dass eine absolute Entkopplung von BIP-Wachstum und Treibhausgasen nicht möglich ist. Und deswegen ist es unwahrscheinlich, dass wir die Klimaziele nur mit technologischen Innovationen erreichen. Unser Wirtschaftssystem und Lebensstil ist nicht nachhaltig, weil wir heute schon die Ressourcen und Senken aller zukünftiger Generationen verbrauchen. Wir brauchen also dringendst Alternativen.
Wir wollen in diesem Podcast sowohl von Universal Basic Income, übersetzt bedingungslosem Grundeinkommen, als auch von Universal Basic Services, übersetzt bedingungsloser Grundversorgung, sprechen. Welche Ideen stecken dahinter? Bedingungsloses Grundeinkommen soll garantiertes Einkommen für jede Bürgerin und jeden Bürger zur Verfügung stellen, unabhängig von deren sozialer oder beruflicher Stellung, und damit als Verbesserung der derzeitigen Systeme zu mehr ökonomischer und sozialer Sicherheit führen. Bedingungslose Grundversorgung soll hingegen allen Menschen unabhängig von ihrem Einkommen, ihrem Besitz oder davon, ob sie arbeiten oder nicht, Zugang zu grundlegenden Dingen ermöglichen. Dazu zählen beispielsweise Mobilität, Energie, Bildung, Gesundheitsversorgung, Wohnraum oder Nahrung. Zu bedingungslosem Grundeinkommen wurden verschiedene Modelle entwickelt. Die Theorie unterscheidet drei Arten, wie es wirken kann. Neoliberal umgesetzt würde es zur Stärkung der Kaufkraft für Produkte oder zur Überbrückung während der Jobsuche oder als Pflaster im Kapitalismus dienen. Im sozial gedachten Ansatz wäre es ein Mittel zur Umverteilung. Emanzipatorisch wirksam könnte es als ein Baustein sein, um Gesellschaft zu verändern oder um in Freiheit tätig sein zu können. Wirklich schwierig wird es bei der Frage, wie bedingungsloses Grundeinkommen politisch umsetzbar gemacht werden könnte, um seine Einführung zu ermöglichen. Auch darüber wollen wir hier berichten. Es hat sich schon gezeigt, dass alleine die Erzählung und die damit verbundene Diskussion über bedingungsloses Grundeinkommen als ein Mittel der Politikgestaltung wirkt. Jetzt zurück zur bedingungslosen Grundversorgung. Dabei geht es darum, allen Menschen Zugang zu grundlegenden Dingen zu ermöglichen. Wir sprechen hier von Bedürfnisorientierung. Zunächst finde ich es wichtig, den Begriff Bedürfnis zu klären. Dafür beziehe ich mich auf Len Doyle und Ian Goff, die sagen: Alle Menschen haben überall auf der Welt und zu jeder Zeit ganz bestimmte Grundbedürfnisse und als deren Voraussetzung ganz bestimmte Zwischenbedürfnisse. Zu den Grundbedürfnissen zählen gesellschaftliche Teilhabe, Gesundheit und Selbstbestimmung. Zwischenbedürfnisse haben materielle Faktoren wie Wasser, Nahrung, Unterkunft, Bildung und Gesundheitsversorgung und immaterielle Faktoren wie zwischenmenschliche Beziehungen oder eine gewisse Sicherheit. Die Befriedigung von Grund- und Zwischenbedürfnissen ist historisch und kulturell im Detail sehr unterschiedlich und dennoch universell zu verstehen. Denn nur wenn diese Bedürfnisse befriedigt werden, kann jeder Mensch erfolgreich an der Gesellschaft teilnehmen. Man kann Grund- und Zwischenbedürfnisse jeweils nicht miteinander und untereinander austauschen. Ein Bereich kann einen anderen nicht ersetzen. Ein anschauliches Beispiel dafür wäre: Eine warme Wohnung hilft nicht gegen Hunger, ist aber eine Grundvoraussetzung für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Das Konzept der bedingungslosen Grundversorgung geht nun davon aus, dass ab einem bestimmten Punkt Grund- und Zwischenbedürfnisse im Gegensatz zu Wünschen ausreichend befriedigt, das heißt gesättigt werden können. Diesen Punkt nennt man Suffizienz. Suffizienz bedeutet also, es gibt Grenzen, über die hinaus mehr Nahrung, mehr Arbeit oder mehr Sicherheit nicht mehr benötigt werden oder sogar schaden könnten. Menschen sind zum Beispiel irgendwann einfach satt. Mit einer bedingungslosen Grundversorgung könnte also statt einer wachstums- und profitorientierten eine bedürfnisorientierte Wirtschaft entstehen, die dann auch natur-, menschen- und klimafreundlicher ausgerichtet werden könnte. Dabei würden auch bestehende Wohlfahrts- und Versorgungssysteme, die sich bereits an Bedürfnissen orientieren, gestärkt und erweitert werden. Das muss nicht bedeuten, dass alle Versorgungsleistungen dieser Bereiche kostenlos zur Verfügung gestellt werden, sondern dass alle Menschen das bekommen, was sie brauchen und nicht nur das, was sie sich leisten können. Das fordert gegenseitige Verantwortung für gemeinsame Bedürfnisse und dafür braucht es in vielen Bereichen auch eine Vergesellschaftung und vielleicht auch eine Verstaatlichung.
Zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen versus bedingungslose Grundversorgung habe ich einen Artikel von Milena Büchs gelesen. Büchs sagt, dass wir nachhaltige Wirtschaftssysteme mit nachhaltigen Wohlfahrtssystemen brauchen und vergleicht die möglichen Auswirkungen von bedingungslosen Grundeinkommen und bedingungsloser Grundversorgung auf die Umwelt. Die Auswirkungen hängen natürlich immer von der jeweiligen Ausgestaltung ab und auch von den institutionellen Gegebenheiten. Das bedingungslose Grundeinkommen bedeutet Geld, mit dem Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen können. Allerdings sind sie dabei abhängig vom Angebot am Markt. Die Frage ist also, wie sind diese Märkte organisiert? Die bedingungslose Grundversorgung bietet hingegen eine Alternative zum Markt. Grundlegende Dienstleistungen sollen ja vom Staat bereitgestellt werden und diese öffentliche oder kollektive Bereitstellung kann dabei effizienter und gerechter sein als ein marktbasierter Ansatz. Kritiker allerdings sagen, dass eine bedingungslose Grundversorgung zu einem übermächtigen Staat führen könnte, der dann paternalistisch vorschreiben könnte, wie die Bedürfnisse der Menschen am besten befriedigt werden. Was wären jetzt also die möglichen Auswirkungen? Ja, also zuerst einmal die positiven Auswirkungen eines BGE auf die Umwelt. Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens könnte das Arbeitsangebot reduzieren, weil es eben eine alternative Einkommensquelle darstellt. Und dieses reduzierte Arbeitsangebot könnte wiederum zu einem geringeren Ressourcenverbrauch und damit geringeren Umweltauswirkungen führen. Es könnte zu einer Veränderung des Konsumverhaltens kommen. Erstens, weil Menschen mehr Zeit haben könnten, sich Aktivitäten zu widmen, die ihren echten Bedürfnissen entsprechen. Lawhorn und McCreary zum Beispiel halten ja den Diskurs über die hohe Integrationskraft der Arbeit für sehr problematisch und sagen, dass es eigentlich so ist, dass die meisten Menschen oder zumindest sehr viele Erfüllung empfinden, wenn sie sich an sinnvollen sozialen Tätigkeiten beteiligen oder Wege zur persönlichen Weiterentwicklung finden. Das heißt, es braucht nicht unbedingt die bezahlte Arbeit. Es könnte auch zur Reduzierung von auffälligem Konsum oder sogenannten Statuskonsum kommen. Durch die Umverteilungswirkung eines bedingungslosen Grundeinkommens hätten die Menschen es dann nicht mehr so nötig, ihren sozialen Status durch Konsum verbessern zu wollen. Gleichzeitig weiß man auch, dass mentale Bandbreite durch finanziellen Stress stark beeinträchtigt wird. Wenn Menschen unter unmittelbaren finanziellen Bedrohungen leisten, haben sie einfach nicht die mentale Kapazität, strategisch für die Zukunft zu planen. Und das bedingungslose Grundeinkommen würde eben diesen Stress nehmen und ihnen dann auch die Gelegenheit geben, mehr über ihren Konsum zu reflektieren.
Ja, aber dazu gibt es auch eine Masterarbeit von Lea Kretschmer, die in einer qualitativen Studie versucht, individuelle und kontextuelle Faktoren zu ermitteln, die das Verhalten von Individuen in Bezug auf die Umwelt bestimmen. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass bedingungsloses Grundeinkommen beide Effekte haben kann. Nämlich einerseits positive Effekte, Weil wenn man weniger arbeitet, hätte man mehr Zeit, um sich verstärkt der Umwelt widmen zu können. Oder andererseits negative Effekte, weil mehr finanzielle Sicherheit zu vermehrten und damit weniger umweltfreundlichen Konsum führen kann. Daraus lässt sich unter Umständen schließen, dass allein die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens noch keine Einstellungsänderung hervorrufen würde.
Es ist auch noch anzumerken, dass sogar wenn alle Menschen in den westlichen Wohlfahrtsstaaten ihr Konsumlevel auf ein BGE-Level-Einkommen reduzieren würden, das den CO2-Fußabdruck nicht stark genug senken würde, um die Klimaziele zu erreichen. Das zeigt eine Studie von Kalaniemi et al. Es muss also auch von der Produktionsseite Änderungen geben. Und hier kommt eben die bedingungslose Grundversorgung ins Spiel, die neben den vorher genannten Vorteilen auch noch die Möglichkeit einer bewusst nachhaltigen Gestaltung dieser Grundversorgung bietet. Nun zu den möglichen negativen Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens auf die Umwelt. Die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens könnte die wirtschaftliche Effizienz steigern, weil es ja den Verwaltungsaufwand wahrscheinlich dramatisch reduzieren würde. Und das aber könnte wieder zu einem erhöhten Ressourcenverbrauch führen. Weiters ist unklar, ob ein BGE eigentlich die Beschäftigung erhöht oder verringert. Es gibt Argumente, dass ein BGE das Arbeitsangebot in einkommensschwachen Gruppen erhöhen könnte, weil es eben Anreize zur Arbeitsmarktteilnahme verstärkt, weil diejenigen, die an der Grenze zwischen staatlicher Unterstützung und bezahlter Arbeit nicht mehr den Wegfall der Unterstützung befürchten müssen. Oder es könnte die Arbeitsleistung in besser situierten Gruppen verringern, weil es eben eine alternative Einkommensquelle bietet. Ein weiterer möglicher Nachteil ist, dass selbst wenn ein progressiv finanziertes bedingungsloses Grundeinkommen zu keiner Erhöhung des Gesamteinkommens führt, es doch zu einem Anstieg von CO2-Emissionen kommt, weil einkommensschwache Gruppen einen höheren Anteil ihres Einkommens für kohlenstoffintensive Güter und Dienstleistungen ausgeben. Aber hier könnte wieder die bedingungslose Grundversorgung nachhaltige Optionen bieten.
Genau, aber es gibt noch weitere Vorteile. Die bedingungslose Grundversorgung könnte schrittweise eingeführt werden. Und laut Cootie und Percy wären bedingungslose Grundversorgung sogar billiger als ein ausreichendes bedingungsloses Grundeinkommen. Die Orientierung an Suffizienz könnte zu einem Umdenken in der Bevölkerung führen. Statt schneller, weiter, höher würde genug für alle zum Prinzip.
Für nachhaltige Agrarpolitik könnte wiederum das bedingungslose Grundeinkommen etwas leisten.
Ja, das Thema Agrarpolitik ist aber vielschichtig, also versuche ich Fakten zu sammeln, um besseres Verständnis zu bekommen. Franziskus Forster von der Österreichischen Berg- und Kleinbauernvereinigung, die Teil einer weltweiten sozialen Bewegung ist, beschreibt die Situation in Bezug auf Agrar- und Ernährungspolitik am Beispiel der Kleinlandwirtschaft. Die gemeinsame Agrarpolitik der EU ist nach marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Prinzipien organisiert. Es geht also um Wachstum, Anbauflächen, Erträge. Landwirtschaftliche Betriebe sollen unter Weltmarktkonditionen bestehen. Daher erhalten die Betriebe zum Preisausgleich Subventionen in Form von Direktzahlungen, die auf Flächenbasis und nicht nach Aufwand bemessen werden und dazu an umfangreiche Bedingungen geknüpft sind. Was bedeutet das für die bäuerliche Struktur in Österreich? Zunächst sollte nicht von der Landwirtschaft oder der Bäuerin oder dem Bauern gesprochen werden. Es herrschen unterschiedlichste Voraussetzungen und natürliche Bedingungen, unter denen gewirtschaftet wird und denen Rechnung getragen werden sollte. In Österreich gibt es nur eine geringe Zahl an Großbetrieben, vor allem in adeligen und kirchlichen Eigentum. Beherrschend sind jedoch viele kleinbäuerlich strukturierte Einheiten, die im Familienbetrieb, bergbäuerlich oder immer öfter biologisch kleinwirtschaftlich organisiert oder im Nebenerwerb arbeiten. Um zu überleben, ist man folglich oft zusätzlich auf Lohnarbeit angewiesen, die als Saisonarbeit, meist migrantisch, möglichst billig erbracht werden muss. Es braucht aber mehr sozial-ökologische Sorgearbeit unserer Bäuerinnen und Bauern, um gesunde Böden, Sortenvielfalt, bessere lokale Vermarktung und Landschaftspflege zu ermöglichen. Bedingungsloses Grundeinkommen könnte hier ein Baustein zu einer sozial-ökologischen Transformation sein, einen Ausweg aus dem Wachstumsnarrativ der kapitalistisch organisierten Landwirtschaft aufzeigen und einen Impuls zur Absicherung der Bäuerinnen und Bauern und zur Aufwertung ihrer Leistungen für die Allgemeinheit geben. Mit Hilfe des Grundeinkommens könnte Landwirtschaft als selbstbestimmter und erfüllender Lebens- und Arbeitsbereich neu gestaltet werden.
Bei der Durchsetzung von Umweltpolitiken spielt auch die allgemeine Akzeptanz in der Gesellschaft eine große Rolle. Und das heißt, es ist wichtig, diese zu steigern. Und das bedingungslose Grundeinkommen könnte hier eine entscheidende Rolle spielen. Der Ausstieg aus CO2-intensiven Industrien und auch besonders der Energieerzeugung wird viele Arbeitsplätze kosten. Und deswegen stehen viele ArbeiterInnen diesem Ausstieg feindlich gegenüber. Lawhorn und McCreary haben mit ihren Studien über IndustriearbeiterInnen in Kanada und Sambia gezeigt, dass oft gerade die Communities, die zwar stark unter den negativen Auswirkungen von der Arbeit in den zum Beispiel Kohlminen oder Chemiekonzernen leiden, vehement gegen die Schließung dieser sind, weil sie natürlich den Verlust ihrer Lebensgrundlage befürchten. Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte diesen Menschen die Sicherheit geben, die sie brauchen, um einen Ausstieg aus umweltschädlichen Technologien zu befürworten oder um Whistleblower zu werden, wenn sie schädliche Praktiken bemerken. Damit könnte das bedingungslose Grundeinkommen den Konflikt zwischen Arbeitsplätzen und ökologischer Nachhaltigkeit lösen oder zumindest vermindern. Die wirtschaftliche Abhängigkeit, die den Extraktivismus stützt, wird geschwächt. Gleichzeitig werden alternative und nicht kapitalistische Tätigkeiten unterstützt, zum Beispiel Care-Arbeit, Landschaftspflege und so weiter. So wird allgemein die Abhängigkeit von den ressourcenintensiven Praktiken abgebaut und neue Räume für Alternativen entstehen und damit eben auch neue Denkweisen und neue Beziehungen. Die Finanzierung von bedingungslosen Grundeinkommen oder der bedingungslosen Grundversorgung ist zwar wieder ein eigenes Thema, aber ich möchte kurz einen Ansatz erwähnen, über den ich einen Artikel von Hall et al. Gelesen habe und den ich sehr spannend fand. Einerseits sprechen die AutorInnen das Problem an, dass Einkommen immer mehr durch Kapitaleinsatz und Technologien generiert wird, anstatt mit Arbeit. Das heißt, dass Staaten, die ihr Wohlfahrtssystem durch die Besteuerung von Arbeit finanzieren, immer mehr vor Problemen stehen. Es gibt zwar mehr Wirtschaftswachstum, aber gleichzeitig mehr Ungleichheit. Und der vorgestellte Ansatz hätte auch umweltpolitische Auswirkungen. Hall et al. Schlagen vor, sich auf die sogenannte binäre Ökonomie zu besinnen. Das ist eine relativ wenig bekannte wirtschaftstheoretische Schule, die sich mit der gerechten Verteilung von Eigentum und Produktivkapital beschäftigt. Kern dieser Idee ist, dass wirtschaftlicher Wohlstand am besten durch die breite Verteilung von Produktivkapital, also wie Maschinen, Technologie, Immobilien und andere Vermögenswerte, erreicht werden kann, anstatt sich nur auf Löhne oder staatliche Umverteilung zu verlassen. Diese breite Kapitalbeteiligung erreicht man eben dadurch, dass alle Menschen Zugang zu den Mitteln haben, Kapital zu erwerben, zum Beispiel durch zinsgünstige Kredite, die auf zukünftige Renditen des Kapitals statt auf bestehendes Vermögen gestützt sind. Oder Employee Stock Ownership Plans, da können Mitarbeitende Anteile an ihrem Unternehmen erwerben. Gleichzeitig sollen nur noch Investitionen in nachhaltige Projekte gemacht werden, sogenannte Binary Trusts. Und die TeilhaberInnen, zum Beispiel alle BürgerInnen oder BewohnerInnen, hätten dann davon ein nachhaltiges, stabiles Einkommen. Da alle profitieren, könnte man auch mit breiter Zustimmung rechnen. Das sagen zumindest die AutorInnen. Man könnte das sofort einführen. Zuerst kann eben das bedingungslose Grundeinkommen aus Steuern, zum Beispiel der Umsatzsteuer, finanziert werden. Und dann kann langsam eine Umstellung auf diese Kapitalerträge durchgeführt werden. Ich finde, das ist eine interessante Lösung für den Einstieg ins bedingungslose Grundeinkommen, weil es wird niemandem etwas weggenommen, und das ist ja bekanntlich sehr schwer, sondern stattdessen langsam die Basis der Kapitaleigentümer verbreitet.
Über Finanzierung findet auch Steuerung statt. In Österreich hat man 2022 als Steuerungsinstrument einerseits eine CO2-Bepreisung beschlossen, als Ausgleich dafür aber gleichzeitig den sogenannten Klimabonus eingeführt, der einmal pro Jahr an alle Bürgerinnen und Bürger automatisch ausgezahlt wird. Das bedeutet, Geld, das aus der CO2-Steuer, das nach dem Verursacherprinzip eingenommen wurde, wird als Bonus an alle zurückgegeben. Die damit gezielt verursachte Verteuerung betrifft alle Bereiche, die fossile Brennstoffe wie Öl oder Erdgas zur Energieerzeugung benötigen. Das sind vor allem private Haushalte, das Heizen, der Autoverkehr, aber auch die Industrie. So soll ein spürbarer Anreiz gesetzt werden, den klimaschädlichen CO2-Verbrauch zu reduzieren, also klimaschädliches Verhalten einzuschränken und damit den Ausstoß von Treibhausgas zu vermindern. Als Ausgleich für die zusätzliche finanzielle Belastung wird der Klimabonus ausgezahlt. Diesen Klimabonus bekommen laut Gesetz alle, die im Anspruchsjahr für mindestens 183 Tage ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben, unabhängig vom Alter oder der Herkunft und Staatsbürgerschaft. Nicht österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger benötigen einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus. Die Höhe des Auszahlungsbetrages ist allerdings vom Hauptwohnsitz abhängig und wird je nach vorhandener Infrastruktur und Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz regional unterschiedlich berechnet. So sollen die Menschen motiviert werden, auf klimafreundliche Alternativen umzusteigen. Das Motto lautet: Wer das Klima schützt, dem bleibt mehr vom Klimabonus. Für Menschen, die sich einen solchen Umstieg nicht leisten können, soll der Klimabonus als sozialer Ausgleich dienen. Meiner Meinung nach kann man dieses System mit der Wechselwirkung von Besteuerung einerseits und Verteilung der Einnahmen an alle Bürgerinnen und Bürger andererseits auch als Beispiel für eine Form von bedingungslosem Grundeinkommen sehen. Auch wenn in dieser Variante nicht alle definierten Kriterien erfüllt werden, ist hier doch ein sowohl logistisch als auch technisch umgesetztes Beispiel statuiert, das zeigt, wie bedingungsloses Grundeinkommen praktisch funktioniert.
Ja, damit kommen wir vorerst zum Schluss. Alle erwähnten Quellen findet ihr als PDF im Anhang.
Hoffentlich haben wir euer Interesse für unser Thema, das aktuell und spannend bleibt, geweckt.
Danke fürs Zuhören!